Ich habe mega Hunger.
Ich esse so ein Ginger, das hebt dann.
Ein Ginger hebt ja her.
Ich halt zu Morgen gegessen. Ich esse extrem viel zu Morgen. Gang extra um 4 Uhr auf. Nach dem Yoga mache ich noch die Meditation fertig und dann stampfe ich das Müsli.
Ist das wirklich wahr? Du stehst um 4 Uhr auf und gehst kurz zu Morgen vorbereiten? Und
dann nimmt er die grosse Tafel Schoki für.
Dann verstampfe ich die Tafel Schoki. Die tun wir nachher noch aufs Brot mit der Butter.
Sicher nicht. Wow, voll ungesund. Mann.
Gesund? Für mich ist die Definition von gesund, wenn es gut ist.
Ja, deine Definition kennen wir. Vegan ist, wenn es nicht gut ist. Und gesund ist, wenn es gut ist.
Heute im Ponyhof.
Dann könnten wir heute mal über Essen reden. Ich liebe Essen.
Ich weiss nicht, ob es geht. Manchmal habe ich dann nicht durch. Wenn ich immer jetzt ans Essen denke, wird es immer schwieriger. Vielleicht muss ich dir dann ein Ohr abbeissen, plötzlich, oder so.
Dem sagt man eine Hypoglykämie. Du kommst in eine Unterzuckerung. Und ihr kennt das natürlich, auch ohne das Fremdwort zu kennen. Weil die einen werden eben so grantig und reissen dem anderen beißen das Ohr ab. Und andere werden ganz ruhig und grau.
Unglücklich, ja.
Und wieder andere, die fangen an, Zeug essen, wo du sagst, hey, lass die Schuhsohle in Ruhe.
Und wieder andere fahren die Höchstform auf, nämlich Künstler, und sagen, wenn ich hungrig bin, dann male ich die schönsten Bilder, habe ich die besten Ideen.
Ja, der Hemingway, als er in Paris war, hat auch gesagt, gang nie nach so einem vollen französischen Menü in ein Museum. Nein, gang hungrig. Und dann siehst du es.
Dann hast du mehr Kanäle offen, meint er.
Das war Monika. Am Mick.
Und am Kanal 2 ist der Kuma.
Und am Kanal 3 Danit.
Hey, alles dreht sich ums Essen. Alles. Du kannst jedes Heftchen anschauen, du kannst jede Zeitung anschauen. Und alles ist so widersprüchlich. Da, was heute gesund ist, ist morgen schon wieder total schlimm und kanzerogen und umgekehrt.
Da könnten wir jetzt eine Stunde lang lamentieren, was für Gift in unserem Essen ist. Und alle, die auch nur 2 Wochen im Ausland waren, kommen zurück und sagen, du, aber sogar Migros-Budget ist qualitativ immer noch 10 Stück über dem, was man so andernorts in sich hineintut.
Weil das Thema heute ist auch ein bisschen inspiriert vom Schaf Elsa. Das Schaf Elsa hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Leben ist kein Ponyhof, dafür ein kleines Schäfli-Weib.
Vom Schaf Elsa, wo vegan oder vegetarisch ist?
Ein Schaf ist von Natur aus natürlich vegan, darum isst man es ja dann auch gern.
Weil es nie irgendwelche tierische Sachen ist. Ausser, es kommt Brot über. Manchmal kommen die Schäfe so getrocknetes Brot über und dort drin hat es ja, weil manchmal auch Milch oder irgendwie so, dann ist es vielleicht doch eher vegetarisch.
Das ist natürlich ganz gemein, wenn man in so einem armen, veganen Schaf nachher nicht glutenfreies und milchproteinfreies Brot füttert. Das ist also unfair. Wir hatten das einmal an einer Konferenz, wo Vegetarier waren, im Deutschen, in Pforzheim. Und dann hat es geheißen, ja, okay, Gemüsesuppe, nehmen Sie Gemüsesuppe, ja. Und dann ist die Gemüsesuppe gekommen, dann hat es dort einen Speckmöckli gehabt. Dann ist der amerikanische Vegetarier völlig ausgeflippt, hat der Chef verlangt. Und er gesagt, this is not vegetarian. Und dann hat der Koch gesagt, ja, natürlich, das ist eine Gemüsesuppe. Ja, aber da hat es doch Speck drin, das ist doch Fleisch. Da sagt der deutsche Koch, ja, aber das ist ja nur für den Geschmack.
Und wir sind also sehr geehrt, dass die Schaf Elsa sich äussert zu unserem Podcast. Und die Schafe sind ja super Grasgourmet.
Mhm, das sind sie, aber sie sind auch mega gierig. Wenn du sie dort raus tust, dann nachher die fressen einfach und hören nicht mehr auf. Das ist ein Riese.
Im Ernst?
Darum haben sie so eine Wolle.
Und wird nicht schlecht.
Ja, eigentlich noch selten gewesen, ein Schaf am Ecken stehen und ups. Nein, aber musst glaub schon schauen, dass sie nicht amix zu viel frisches Gras essen, weil das kann schon Koliken geben.
Ja.
Wir sind ja von klein auf tatsächlich prägt. Das meiste, was mit Essen zu tun hat, haben wir in der Familie gelernt. Und nachher kommt dann eben das Heftchen dazu, wo uns auf den ersten 10 Seiten sagt, wie man aussehen und auf den nächsten 10 Seiten, wie man dazu isst. Und dann auf den letzten 10 Seiten voll in die Schlemmerei reinhauen, wo allem widerspricht, was wir vorhin gesehen haben.
Ja, und das in der Familie ist ja wirklich witzig. Isst man den Salat zuerst oder am Schluss?
Am Schluss?
Wir müssen immer am Schluss essen.
Wo?
Bei uns daheim.
Bei uns auch.
Meine Güte.
Das war nicht ein Vorspeis. Da hast du hinten drauf hast du am Schluss noch den Essigsalat gegessen. Ja.
Und genau, was ist ein Festessen? Bei uns daheim hat es am zweiten Weihnachtstag Heringssalat, geroten Heringssalat.
Im Glarnerland. Yeah!
Und für uns war das ein ekstatischer Luxus. Und meine Bruder hat mal einen Freund mit heimgebracht. Und selbstverständlich sitzt er dazu und bekommt vor allem auch viel. Viel ist gut. Und hat Licht. Also wir haben es zuerst gar nicht gemerkt, weil wir es ja so gerne haben. Konsterniert, sagen wir mal, konsterniert auf seinen Teller geschaut.
Ja, das kann man noch vorstellen, wenn du jetzt nicht so der Fischfreak bist, dass dann ein Heringssalat eher ein bisschen... Hm?
Und dann noch rot, gell? Also rot ist wegen der Rande.
Wird immer besser, euer Festessen.
Ja. Und dann gibt es ja so Familienregeln. Bei uns war eine Regel zum Beispiel, mit Essen spielt man nicht. Im Kinski hat ein Mädchen mit dem Mandarinli gespielt wie mit einem Ball. Und ich weiss, ich bin völlig schockiert daneben gestanden.
Wie sie mit dem Mandarinli gebellelt hat,
ja.
Oder jongliert.
Ja.
Einmal, das haben wir dürfen, wenn wir es nachher nicht gegessen haben, da haben wir schon dürfen. Wir haben mit unserem Brot, weißt, das Innere rausgenommen, Kügel gemacht. Und Kügel sind viel besser zum Essen als einfach so das Brot. Hingegen gibt es ja die Regel, dass du nicht essen darfst, vortrühren. Mhm. Das hat es schon auch gegeben, dass du immer schaust, dass nichts abläuft und dass nicht im Kühlschrank irgendetwas verschimmelt. Und mein Mann, der hat gelernt, dass man altes Brot nicht wegrührt. Und das ist im Fall heute noch so in ihm drin. Dann hat es noch, weißt, so ein Stückchen Brot, das aber schon 3 Tage alt ist. Und ich bringe ihm ein feines, frisches Brot, das noch leicht warm ist und sage, oh, ich habe frisches Brot gebracht. Nein, zuerst ist es alt. Und dann sage ich, hey, du isst immer altes Brot, weil du immer wieder einen Tag wartest. Du isst es ja gar nie frisch. Das ist für mich unverständlich. Ich mache dann lieber Semmelknödel aus dem alten Brot, weißt du, das Trocknen oder mache Paniermehl oder irgendetwas oder das eben den Schäfer futtern oder den Ross oder wer auch immer dann kann Freude haben daran. Aber also, für mich geht nichts über ein frisches Brot.
Ich erinnere mich an so Lügengeschichten, die man uns aufgetischt hat im Zusammenhang mit Essen. Man hat gesagt, von Glasse gibt es Bauchweh. Das ist doch überhaupt nicht wahr gewesen, gar nie. Oder wenn du Teig isst, wie so bei Guetzli-Teig, dann gibt es Würm. Das hat natürlich jedes Kind schwer beeindruckt, weil wer will schon Würm in sich? Ist doch unglaublich so. Was hat man denn da nicht alles erfunden?
Wie hat man immer die Schauder beigebracht und gesagt, auf Sardinien? Gibt es einen Käse, der sich bewegt? Der ist voller Würm.
Und die Leute essen den. Mein Großvater hat dafür immer gesagt, Reis gibt Fußschweiß. Weil er es einfach nicht gern hatte. Aber er war so eine Autoritätsperson, dass wir wirklich kurz darüber nachgedacht haben, ob das echt vielleicht stimmt. Aber er hat einfach das gar nicht wollen essen.
Den Käse gibt es denn mit den Würmern?
Made.
Ja, gibt es das?
Mhm. Die Maden verdauen den Käse und das flüssig machen und dann die cremig konsistent isst man zum Teil
mit den Proteinlaufen.
Ja.
Essen ist fest etwas Kulturelles und jeder hat seine eigenen Vorstellungen und Geschmäcker werden prägt in unserer Kindheit. Und wenn du im Ausland bist, dann probierst du mal neue Sachen und je nach Stimmung findest du etwas lecker oder du findest es nicht so lecker. Und dann gehst du heim und hast das Gefühl, jetzt will ich das nachkochen, weil ich will das unbedingt. Und dann ist es einfach wieder nicht mehr so, wie dort, wo du gewesen bist und die schöne Erlebnis gehabt hast.
Und dann denkt man, es hat mit der Sonneneinstrahlung und dem Luftdruck und der Luftfeuchtigkeit zu tun. Und wahrscheinlich ist es halt wirklich das Gesamterleben. Also man weiss, wenn Chips nicht knackig tönen, haben wir es nicht so gerne. Also der ganze Tastsinn im Maul kommt dann auch noch dazu. Und dann das Gehör. Wir hören auch gerne, wie es tönt, das Essen.
Wenn man zum Beispiel als Raucher Zigaretten liebt. Man darf da gar nichts Positives über das Rauchen sagen. Es ist absolut schädlich und tödlich. Und trotzdem, wenn man sich nur erinnert, wie man gern geraucht hat, dann ist Zigaretten in einem klimatisierten Büro, wo es einem sozusagen der Rauch von der Klimaanlage gerade wegsaugt, ab der glühenden Zigarette, hat den Geschmack verdorben. Es war nicht so schön zum Rauchen.
Wenn du früher im Flugzeug zuhinterst gestanden bist, zu rauchen, dort, wo die Raucherreihen angefangen hat, Horror. Wenn du dort hinten bist, zu rauchen, das hat auch gar nicht fein geschmückt. Da hast du, glaube ich, nur noch aus einem Trieb gemacht, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt etwas machen, um die Zeit zu verkürzen.
Und es holt dann die Erinnerung. An mir England ist und nur das pappige Toastbrot überkommt und dann wieder ein festes Brot holt die Erinnerung nach dem frischen Brot für und das mischt sich dann im Erleben.
Und gerade der Flüger ist sicher ein gutes Beispiel, ein Beweis dafür, dass die Umgebung extremen Einfluss hat, wie wir etwas gut finden, lecker oder eben nicht so lecker. Weil ja eben Menü und alles, was man so isst im Flüger auf 10'000 Meter Höhe und mit dem leichten Unterdruck ganz anderen Geschmack hat.
Ich habe eigentlich nie etwas gerne im Flüger, außer die Schöckeli von der Swiss. Aber sonst habe ich ehrlich, dann schmeckt es schon so gruselig die ganze Zeit. Wenn die Esswägele kommen, dann schmeckt es mich so. Dann denkst du, ich weiss auch nicht, du kannst es gar nicht recht herausfinden. Was ist, also bist du eigentlich gewundrig und dann kommt denn das da Blöli mal endlich zu dir, du machst die Folie weg und meistens sieht es nicht schön aus und das Geschmackserleben finde ich jetzt auch nicht wirklich einen kulinarischen Höhenflug.
Übrigens gibt es Labor, wo in Amerika forscht, wie kannst du essen, wo muss 12 Monate eben so kochen, dass es die Leute erinnert an etwas, was sie kennen. Also wie kannst du zum Beispiel einen Lachsriegel machen, der auch nach 12 Monaten Vakuum verpackt, der bei 60 Grad in der Wüste überleben kann? Wie kann das immer noch nach Lachs schmecken? Da arbeiten ganze Forschergruppen daran.
Das ist eben das, was ich so gruselig finde, wenn du das präparierte Essen isst. So das Gefühl haben von die Foodindustrie steuert uns. Wenn ich es aus meinem Garten habe, dann weiss ich, wenn ich selber gespritzt habe oder nicht gespritzt habe. Und dann ist es für mich schon total ein besseres Gefühl beim Essen, als wenn ich eben etwas mit Konservierungsstoff drin habe, wo du nie weisst, in welche Richtung ist das jetzt manipuliert worden. Das ist ja dann wie ein Food Design dahinter.
Wenn ich in Indien lebe und wir haben einen Koch, der uns dort auf dem Markt die frischen Sachen kauft und dann das zubereitet und daraus ein Curry und irgendein vegetarisches Menü kocht, dann muss ich mich ja nicht die ganze Zeit hinterfragen, was er jetzt da alles wohl reingetan hat, weil ich davon ausgehe, dass er etwas sehr Leckeres kocht und dass das gut ungesund ist.
Dort, wo ich als Pflegefachfrau geschafft habe, haben wir jemand im Team gehabt, einen Pflegeassistent. Wenn der jemand mögen hätte, hätte er ihm frische Sachen gekocht. Wir haben Leute gehabt, wo es schlecht gegangen ist, die nicht so mögen essen. Und dann hätte man manchmal aus einer Viertel Banane und noch ein bisschen Seb und noch ein bisschen jenes so kleine Kunstwerke gemacht, die dann so gemügig und lustig dahergekommen sind, dass die Leute tatsächlich gegessen haben.
Wenn ich mir jetzt gerade so überlege, wann esse ich was? In welcher Stimmung esse ich was? Manchmal habe ich Luft auf dem frischen Apfel. Und dann ist das ein Apfel gerade bei uns ab dem Baum und dann finde ich das so richtig lustvoll, dort drin hineinbeissen und es ist frisch. Und Essen überhaupt, wenn ich das Gefühl habe, es macht mir Freude, dann ist es etwas, wo ich sorgfältig zusammengekocht habe oder zusammengestellt habe. Und das sind eigentlich immer frische Nahrungsmittel, wenn ich das so durchgehe bei mir. Und wenn ich aber so ein Frustessen mache, weil ich jetzt gerade gestresst bin und jetzt etwas brauche und keine Zeit habe, dann ist es meistens nicht ein Apfel. Dann ist das doch eher irgendwie ein Schoki oder etwas aus dem Pack oder Chips.
Das öffnet ja einen Spalt weit den Blick in den Abgrund von der sehr viel besprochenen und diskutierten und überall verhandelten Essstörungen. Wenn ich das nicht erschreckt, würde ich doch kurz aufzählen. Was sind denn Essstörungen? Eine Essstörung ist definiert, wenn du mehr als 3 Stunden auf 24 an Essen denkst und nicht Köchin oder Koch bist, also nicht professionell mit Essen zu tun hast. Wenn du 3 Stunden lang am Tag dich fragst, innerlich trüllst, essen, nicht
was
gut.
Kann ich essen, was soll ich essen, nicht was gut. Hat das Essen, alles. Also nicht nur, was du kannst, sondern auch, was du nicht kannst. 3 Stunden im Tag.
Jeden Tag. Also nicht nur vor einem grossen Fest mit dem Buffet, wo man sich überlegt, wie man das fühlt.
Bekannteste Essstörungen, die kennen ihr natürlich alle. Also von A wie Anorexie. Die Menschen sieht man von Weitem. Sie sind meistens total fit, haben einen sehr erwachsenen Kopf, ein reifes Gesicht, sehen eigentlich sehr zweig aus, wenn man dort hinschaut. Und wenn dann der Blick runterrutscht, dann wird es auffallend dünn. Und dann haben wir die Bulimie. Und die Bulimiker sehen auf den ersten Blick völlig normal aus, weil die tun ja eben erbrechen, was sie gegessen haben, aber sie essen. Und sie haben eine Figur, die nicht so auffällt. Dort sieht man es nach einer Weile bei den Zähnen, weil das Erbrechen den Zahnschmelz angreift, die Magensäure. Und dann haben wir die Adipositas. Das sind die mit dem BMI, sagen wir, jenseits von 30. Die Dicken, das sind jetzt die Ärmsten im Moment, die haben den allerschlechtesten Ruf. Und seit etwa 20 Jahren gibt es tatsächlich die Orthorexie. Was ist denn das? Das sind die, die sich exzessiv, übertrieben, krankhaft gestört um gutes, gesundes Essen kümmern, nonstop, rund um die Uhr.
Und wenn das jemand hat, der dazu hört, wir trinken gerade Wasser mit Gingerstückchen und Zitronenstückchen und frischen Pfefferminz. Wir sind voll orthorektisch gut aufgestellt.
Und in München hat es die erste Therapiegruppe für Essstörungen, Essgestörte gegeben. Und die haben etwas gemacht, was vorher noch nie über den deutschen Sprachraum gemacht hat. Die haben all die verschiedensten Essgestörten in eine Gruppe genommen. Und das hat natürlich Sachen hochgehen, weil alle haben einander angeschaut und denkt, was macht denn die da? Und da gehöre ich nicht hin. Und dann haben sie zusammen gegessen.
Und Störung meint also, wenn die Art, was ich mir einverleibe oder eben nicht, oder was ich aus mir rauswürge, mein Leben bedroht oder meine Lebensführung.
Ich bin schon ein bisschen erschüttert. Also 3 Stunden am Tag ans Essen denken. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie viel ich ans Essen denke. Also wenn ich gehe posten und koche, dann bin ich ja schon eine Stunde im Laden und dann 2-3 Stunden am Kochen, das gilt aber nicht.
Nein, das gilt nicht, weil das ist, dort bist du eben wie eine Köchin, das kannst du abziehen. Sondern wenn du, nimmst du so wie irgendeine Droge.
Du kannst es nicht steuern, du sitzt an einem Suppenprojekt und plötzlich denkst, wie viele Kalorien habe ich heute schon zu mir genommen und was darf ich jetzt dann im Znüni? Und wenn wir dann das vorstellen können, bekommen wir doch einmal die Schöckchen abboten, wo ziehe ich dann das wieder ab oder wie mache ich, dass man nicht merkt, dass ich es nehme? Und du denkst, ja nein, ich muss doch jetzt an meinem Projekt arbeiten und das andere ist aber so mächtig.
Und habe ich schon die Figur, die mein Kollege eben auch schon hat und ich noch nicht und habe ich das Gewicht, habe ich den Body-Mass-Index, habe ich die Fettmuskelverteilung?
Die Hose spannt doch jetzt so komisch. Und nein, eigentlich müsste ich doch jetzt an dem Projekt arbeiten. Ich habe das Projekt gerne und dann bist du wieder beim Essen. Du kannst es nicht steuern.
Sobald es dich quasi übermannt und du keine Kontrolle mehr hast darüber.
Auch nach oben kannst du das schauen, wenn du die Leute, die sich pumpen und mit Protein und auch noch verbotenen Stoff rauffahren, die denken auch exzessiv, oder? Wie viel Protein habe ich heute schon zu mir genommen und wegen dem Training und all das gehört natürlich zum Thema Essen.
Und die Störungen, wenn man da feststellt, dass man das hat, dass man viele Fressattacken hat oder dass man mehr als 3 Stunden im Tag ans Essen denkt.
Denken muss, vielleicht kann man es ja so sagen.
Es hat etwas Zwanghaftes an dem. Weil wenn das dein Hobby ist und deine Leidenschaft, nur dort ist die Grenze sehr fließend zwischen gesund und krank.
Es würde sich sicher lohnen, um das vielleicht einmal anzuschauen und versuchen, vielleicht nochmal eine neue Weiche zu stellen.
Und ein bisschen ein Echo und ein Feedback von außen einholen und nicht nur von der eigenen Gruppe, sondern von jemandem, der einem gerne hat und ein bisschen in einer anderen Umgebung lebt. Und dann kann man sagen, du, wie wirke ich auf dich? Findest du das normal?
Die meist mehr über die Gruppe, wo alle mit den unterschiedlichen Essstörungen zusammen gewesen sind, hat da diesen Leuten gut tun, um zu sehen, dass es andere gibt?
Ja, die haben einen sehr grossen Erfolg gehabt. Die haben eine Studie natürlich gemacht damit. Und sie haben eben zum einen erlebt, dass zuerst alle aufeinander losgehen und vor allem auf die Leitung und sagen, was soll das? Normalerweise hat man bei denen schön separat gehabt. Die Dünnen und die Dicken und man hat alle schön auseinandergehalten. Nur das Essen ist ja ein Akt, den man nicht idealerweise allein macht, sondern zusammen.
Und wenn man eben die Gleichartigen zusammen nimmt, dann gibt es einen Wettbewerb. Die Dünnen schauen dann, wer ist noch dünner, oh je, ich muss noch ein Kilo runter. Bei den Übergewichtigen ist dann der Wettbewerb, wer nimmt den meisten ab auch. Und bei den Bulimischen geht es um das Aussehen, wer hat die beste Figur.
Bei den Aufpumpten geht es, wer hat die noch grösseren Muckis und jetzt nicht mit Krafttraining, sondern eben mit auch ja, Ernährung. Und bei den Orthorektischen, bei denen, die nur um gesund denken, die verachten alle anderen, weil die finden, alle anderen machen es sowieso falsch.
Die haben sie nicht im Griff, oder?
Die haben es nicht im Griff. Und man müsste ja nur gesund essen und dann wäre alles gut.
Und darum, wenn man mischt, gibt es andere Themen. Sie müssen sich mit anderen auseinandersetzen. Und plötzlich kommt dann das, was du vorher, Monika, gesagt hast, mit dem Lust und Frust. Mit was ist denn das Essen überhaupt verbunden? Wann essen wir? Wann essen wir gerne essen? Was heisst das, wenn ich mich so diszipliniere, dass ich immer weh habe? Dass ich immer Hunger habe? All diese Themen kommen dann über die anderen von, wieso machst du das?
Und die Grundidee ist natürlich eben, dass man das ein bisschen runterfährt. Und wenn man nicht professioneller Koch ist, dann nachher hat man keinen Grund, stundenlang sich Gedanken zu machen, was man sich reintut.
Und wegen der anderen Kulturen, ich habe jetzt beim Zuhören gedacht, genau, manchmal macht man doch auch innerhalb des Lebens Kulturwechsel, wenn man von daheim weggeht, in die Lehre zum Beispiel. Und ich habe meine Ausbildung ein Jahr lang vorwiegend Klassik gegessen.
Das ist unser gemeinsamer Nenner.
Ja.
Eine wunderbare Diät.
Ich habe gerade am Wochenende, mein Bruder und ich sind unterwegs zusammen und wir sind nach dem Posten, haben wir gefunden, jetzt müssen wir unbedingt das Glacé essen. Wir haben beide so gerne Glacé. Und bei uns daheim früher hat das Glacé etwas gewesen, was okay war aus der Sicht meiner Eltern. Es hat auch eine Rolle gespielt, weil wir näher bei einem Glacé-Hersteller gewohnt haben, der so einen Fabrikverkauf hatte. Und dann hast du dich dort auch so können, hast so Liter Glacé-Kübel kaufen und dann ist manchmal nicht da drin gewesen, wo drauf gestanden ist. Das war dann so eine fehlerhafte Produktion gewesen. Und mein Bruder und ich, wir haben es geliebt, wenn der Kübel noch so halb voll war, den rausnehmen, den kalten und dann den auf dem Schoss haben und löffeln. Also hast du so kalt überkommen, den ganzen Körper. Und du hast immer gedacht, nur noch ein Löffel, nur noch eins, bis er leer war. Und wir haben uns gerade wieder daran erinnert, dass wir das beide so cool gefunden haben und dass eigentlich heute noch unser Lieblingsessen ist.
Wir haben die Schaf Elsa als Vegetarierin, ab und zu auch Veganerin. Und mir kommt dann nämlich der Herr Raci Sinn. Er ist ein Ethnobiologe, hat lange im Amazonas gelebt und dort gibt es die wunderbar psychedelische Droge Ayahuasca. Und bei einem Partner, der das nennt, redet die Pflanzen. Der eine Schamane sagt die Pflanzen zum Beispiel, welche, dass man zusammen soll abpflanzen in dieser Region. Es ist sehr eine lokale Droge. Und der Herr Rätsch sagt, wenn man das erlebt, wie die Pflanzen lebendig sind, ab dem Moment kommt man als Vegetarier nicht mehr rein durchs Leben, weil auch ein Rüebli lebt. Das habe ich erhellend gefunden, weil das heisst, ich muss immer töten zum Leben. Wenn ich etwas esse, mache ich etwas auch kaputt. Dem, was man dann so eine hochgestochene Transformation nennt. Ich muss mich immer entscheiden, etwas zu beenden.
Beim Essen musst du ab jetzt eigentlich immer entscheiden, wo töte ich.
Ja. Also. Ist ich eine Krevette zum Beispiel oder ein Austern, der noch lebt?
Und nur schon damit wir Gemüse essen können, musst du weißt, wie viele Insekten töten.
Das hat mir dann meinen Weg zeigt, dass ich sorgsam mit Essen umgehe. Ich habe auch gelernt, dass man Essen nicht wegtut. Das hat mit den Hungerzeiten von meiner Mutter im Krieg zu tun. Sie ist in Deutschland aufgewachsen. Und im Guten eine neue Wertschätzung, von wenn das Rüebli schon für mich muss sterben, wenn ich mir das einverleibe, dann tue ich so wenig wie möglich verschwenden von dem.
Und für die, die jetzt das Wort Rüebli sterben ein bisschen heftig tönt, weil ich sehe schon, wie manche die Hände verrühren, dann kann man ja gar nichts mehr essen. Dann muss man sagen, tönt nicht zimperlich. Es ist das Gegenteil. Ihr könnt eigentlich alles essen.
Ausser das Schaf, Elsa. Das darf man nicht essen.
Das Leben ist kein Ponyhof, dafür ein kleines Schäfli-Weib.
Es gibt Tiere, die wir nicht essen, nicht wegen dem Tier, sondern wegen der Beziehung. Wir würden nie, auch wenn wir Koreaner wären, würden wir unseren Hund essen.
Weil du in einer Beziehung bist mit ihm. Aber ein Rüebli eben schon, weil wir gelernt haben, dass du Gemüse pflanzt, um es zu essen.
Ja, niemand entwickelt zum Gemüse so eine Beziehung wie zum Hund.
Ja, das Rüebli schaut mich auch nicht an. Es tut nicht mehr.
Wenn das so ist, dann müsstest du nie mehr allein essen. Dann könntest du eigentlich sagen, ich habe immer Gesellschaft, das Rüebli redet jetzt mit mir, aber du müsstest Ayahuasca zuerst schlucken, damit überhaupt dein Teller ein bisschen in Konversationslaune kommt.
Ich glaube, das Rüebli redet draussen. Ich glaube, auf dem Teller redet es nicht mehr. Das wäre ein bisschen...
Nur das lebende Rüebli redet zu dir, nicht auf dem Teller.
Also, sobald es entwurzelt ist.
Ja, ist quasi. Es tot. Oh.
Und der Rüebli-Geist vielleicht.
Ja.
Wenn du einen grünen Daumen hast, kommst du mit dem Rüebli-Geist in Kontakt.
Wir haben jetzt nichts genommen, wenn ihr denkt, was erzählen denn jetzt die drei?
Nein, ich habe einfach Hunger.
Wir haben einfach nur Hunger und fangen da ganz unzusammenhängende Quatsch machen.
Und das weiss man auf dem Ponyhof, wenn die Pony Hunger haben. Muss man ihnen Futter geben, sonst kann man nicht mit ihnen arbeiten.
Darum denkt daran, wenn ihr futtert, bei uns gibt es jetzt einen Teller.
Yum!